Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Hallo alle miteinander. Ich grüße Sie ganz besonders herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet haben. Und in dieser Folge möchte ich Ihnen das schenken, worüber ich sprechen werde. Zuversicht. Dafür besteht durchaus Anlass, denn in einer aktuellen Umfrage unter ungefähr 1300 Deutschen aus dem Januar 2024 zeigte sich, dass nur noch 13%, also gerundet etwa jeder Achte, zuversichtlich in die Zukunft schaut. Zumindest was unser Land angeht. Boah, das ist nicht viel. Was die persönliche Zukunft angeht, liegt die Zuversicht Gott sei Dank etwas höher. Immerhin je nach Studie so zwischen 50% und 70%. Aber beeindruckend ist das auch nicht. Insgesamt durchzieht augenscheinlich ein gewisser Pessimismus aktuell große Teile der Bevölkerung. Zugegeben, angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, mag man berechtigterweise auch erstmal schlucken. Und dennoch sind die meisten Sorgen und Ängste, zumindest in der Intensität, mit der wir täglich drüber reden, nicht gerechtfertigt. Auch in schwierigen Zeiten gibt es nämlich viele Gründe, um zuversichtlich zu sein. Ein wesentlicher davon ist, dass unsere Fähigkeiten, Probleme zu lösen, zumeist bei weitem besser sind, als es uns bewusst ist oder als wir es uns eingestehen. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Eine klitzekleine Bemerkung vorweg in eigener Sache. Vor wenigen Wochen, ich bin super glücklich und stolz, ist ein neues Buch von mir erschienen mit dem Titel Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Und in diesem Buch schreibe ich darüber, wie wir in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung stark und stabil bleiben, den ganzen Pessimismus und die Sorgen überwinden, die wir derzeit alle haben und wieder zu einer Leichtigkeit im Leben zurückfinden. Aus diesem Grund dachte ich mir, an der Stelle vielleicht einmal kurz darauf hinweisen zu dürfen und Sie einzuladen, mal hineinzuschauen, wenn Sie mögen. Schreiben Sie mir gerne, wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich sehr darüber freuen. In den nachfolgenden Minuten werden wir im Gehirn einen Ort mit dem schillernden Taufnamen Prekuneus einen Besuch abstatten. Wir werden einem Säugling dabei zusehen, wie es seine ersten Schritte macht. Wir werden die rührende Geschichte einer älteren Dame hören, von der wir alle sehr viel über das Leben lernen können. Und wir werden mit einer Vogelscheuche eine Backsteinstraße entlang schlendern. Ja, Sie haben richtig gehört. Also, ich hoffe, Sie kommen emotional einigermaßen unbeschadet durch diese Folge. Ich wünsche Ihnen dafür viel Zuversicht. Laut unserem Duden ist Zuversicht das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung. Zuversichtlich zu sein heißt also, das Gute zu erwarten. Aber nicht unbedingt, weil sich die Welt selbst immer in etwas Gutes verwandelt, sondern weil man der Überzeugung ist, dass man selbst fast immer etwas tun kann und dadurch in einer unliebsamen und bedrohlichen Situation auch irgendwie bestehen kann. Aber ist Zuversicht denn dann nicht das gleiche wie Hoffnung? Nein, denn wenn wir etwas hoffen, schließt uns das zunächst mal gar nicht mit ein. Unsere Hoffnungen beziehen sich nämlich immer auf Dinge, die man in der Regel nur wenig selbst beeinflussen kann. So hoffen wir beispielsweise auf den Frieden in der Welt, wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod, wir hoffen darauf, dass Deutschland beim Eurovision Song Contest nicht schon wieder letzter wird, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so weiter. Hoffnung ist also eher eine Art Herbeisehnen, ein Träumen von einer gewünschten Zukunft. Das hält uns eher passiv, denn wir selbst bleiben ein Stück weit abhängig von Glück oder Schicksal. Als aktiv handelnde Figur kommen wir in dem Spiel gar nicht vor. Zuversicht bezieht uns dagegen immer mit ein. Sie entsteht durch die Überzeugung in der Gegenwart, dass im Hier und Jetzt, so gut wie es unter den aktuellen Bedingungen möglich ist, Dinge selbst gestalten zu können. Zuversicht macht uns aktiv. Und genau deswegen ist sie für unsere Psyche auch so kostbar. Ein Beispiel aus dem Bereich Gesundheit. Natürlich kann man auf ein langes Leben hoffen. Viel wertvoller ist es jedoch, wenn man zuversichtlich ist, dass man seinen Lebenswandel ab sofort besser gestalten kann, beispielsweise durch mehr Bewegung, weniger Stress oder durch den Verzicht auf Zigaretten oder was auch immer. Das garantiert natürlich kein Leben bis 90, aber es ist das, was man selbst in der Hand hat. Oder ein Beispiel aus dem Bereich der Liebe. Natürlich kann man darauf hoffen, dass man in der Zukunft einmal den perfekten Partner findet, also dass man für sein Töpfchen irgendwann das passende Deckelchen findet, irgendwo im Universum. Viel wertvoller ist es jedoch, wenn man zuversichtlich ist, dass man beim ersten Date mit einer unbekannten Person eine gute Figur machen wird, weil man vielleicht aufmerksam zuhört, weil man sich für den anderen interessiert, weil man charmant auftritt und so weiter. Auch das garantiert noch keine Beziehung oder eine große Liebe, aber es ist das, was man auf dem Weg in die gewünschte Richtung selbst tun kann. Während Hoffnung sich also auf ferne Punkte in der Zukunft bezieht, auf die wir weitgehend unbeteiligt zusteuern, schaut die Zuversicht eher in die Gegenwart und konzentriert sich darauf, was man in diesem Moment selbst bewerkstelligen kann. Vielleicht hilft zu diesen einführenden Gedanken abschließend noch, wenn wir uns die Wortbedeutung des Begriffes Zuversicht klar machen. Zuversicht kommt nämlich aus dem Alt- oder Mittelhochdeutschen zuo, fiers, sieht und heißt übersetzt so viel wie draufschauen. Zuversichtliche Menschen richten ihren Blick also nicht in eine weite, unbestimmte Zukunft, sondern schauen auf das, was unmittelbar vor ihnen liegt und was sie selbst, so gut es geht, positiv beeinflussen können. Ich möchte Ihnen eine rührende und wahre Geschichte erzählen von einer hochbetagten Klientin, die sich im Frühling 2022 bei mir vorstellte. Sie erzählte mir, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in ihr starke negative Erinnerungen hervorgerufen habe. Sie sei innerlich ganz unruhig und komme in der Nacht oft nicht mehr zur Ruhe. Sie war nämlich selbst mit ihren Eltern nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien geflohen. Natürlich war sie damals noch sehr klein und konnte sich nicht an Details erinnern, aber sehr wohl noch an das Gefühl von Angst und Panik. Das verursachte auch jetzt wieder Herzklopfen. Sie erzählte mir, wie sehr sie sich für die überfallenen Menschen in dem Land sorge und dass sie voller Mitgefühl für die Opfer sei. Zunächst habe sie mit Sach- und Geldspenden geholfen und schließlich habe sie sich entschlossen, über eine Hilfsorganisation ein Zimmer in ihrem Haus für Flüchtlinge anzubieten. Und nach wenigen Tagen sei ihr eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kind aus der Ukraine vermittelt worden. Der Vater war im Heimatland geblieben. Sie helfe nun der Frau bei den Behördengängen. Dafür würde diese sie wiederum gelegentlich bekochen oder beim Einkaufen die schweren Taschen tragen. Schlagartig sei ab diesem Zeitpunkt eine Beruhigung eingetreten. Sie fühle sich nicht mehr so nervös und könne wieder besser schlafen. Das freundliche Zimmerangebot meiner älteren Klientin half also nicht nur der Mutter und ihrem Kind, sondern auch und vor allem der älteren Dame selbst. Sie hat nämlich das beste Instrument gegen Angst genutzt, das wir Menschen haben. Beherztes Handeln im Hier und Jetzt. Sie hat etwas getan, statt nur irgendetwas zu hoffen. Und genau damit befreite sie sich aus dem Klammergriff ihrer Hilflosigkeit. Und sie hat damit auch noch was erreicht. Sie war überzeugt, dass sie auch in dieser schwierigen Lebenssituation irgendetwas tun kann. Auch wenn sie natürlich wusste, dass ihre Handlung allein nicht den Frieden in der Welt bringt. Aber es war trotzdem hier und jetzt das Richtige. Der Mutter, ihrem Kind und ihr selbst machte die Handlung Mut, im Leben weiterzumachen. Und das ist der Nukleus dessen, was Menschen als Zuversicht bezeichnen. Schauen wir zuversichtlichen Menschen einmal in ihren Kopf. Das ethisch eher fragwürdig wäre, ihnen jetzt ungefragt ihre Schädelkalotte zu entfernen, ziehen wir besser ein paar kernspintomografische Studien heran. Das gibt uns eine ganz gute Vorstellung davon, welche Bereiche im menschlichen Gehirn bei Zuversicht beteiligt sind. Besonders aktiv ist erstens der Hippocampus. Hier werden unsere Erinnerungen gespeichert. Und dass diese Struktur hier so stark involviert ist, nimmt auch kein Wunder, denn Menschen, die überzeugt sind, das Problem schon irgendwie lösen zu können, bedienen sich ihrer positiven Erfahrungen, die sie irgendwann im Leben mal gemacht haben. Sie speichern die Erfolge und erinnern sich im entscheidenden Moment auch wieder daran. Das macht Mut. Eine kanadische Arbeitsgruppe aus Montreal zeigte vor wenigen Jahren sogar, dass die Hippocampi von zuversichtlichen Menschen vergleichsweise größer sind als von Menschen, die sich nichts zutrauen. Ebenfalls stark involviert sind zweitens die sogenannten Mittellinienstrukturen des Vorderhirns, allen voran der sogenannte Precuneus und das Zingulum. Die beiden vermitteln zwischen der Außenwelt, also dem, was faktisch draußen passiert, und der Innenwelt, also wie die Dinge auf uns wirken und welche Möglichkeiten bestehen für uns, mit den Dingen zurechtzukommen. Zuversichtliche Menschen sind hier deswegen aktiver, weil sie die Verhältnisse schneller einordnen können und ruckzuck eine neue Perspektive einnehmen und vielleicht eine Alternative finden können, um anders zu handeln. Und zu guter Letzt ist drittens der Präfrontalkortex, also unser Vorderlappen, mit von der Partie. Hier werden Ideen und Problemlösungen ausgewählt, die nächsten Schritte geplant und anschließend umgesetzt. Und je positiver unsere Erwartungen sind, desto stärker wirft das Vorderhirn unsere Handlungszentren an. Das konnte man sowohl in Tierstudien als auch mittlerweile beim Menschen eindrucksvoll zeigen. Menschen mit viel Zuversicht kommen also quasi schneller ins Handeln, weil sie in einer schwierigen Lebenssituation sehr bald eine Idee entwickeln, was als nächstes zu tun ist und so in eine Art motorische Vorspannung geraten. Kurzum, zuversichtlich zu sein bedeutet aus neuronaler Sicht, sich erstens seiner Erfahrungen zu bedienen, zweitens die Angelegenheit als prinzipiell lösbar zu bewerten und drittens schlussendlich früh ins Handeln zu kommen. Die neurowissenschaftlichen Untersuchungen und die Geschichte der älteren Dame in meiner Ambulanz von eben machen es deutlich. Zuversicht entsteht zum Großteil durch beherztes Handeln in der Gegenwart, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Wissen Sie, wann und wo wir das in einer perfekten Reinform beobachten? Bei unseren Kindern. Beobachten wir einen Jungen oder ein Mädchen, das etwa zum Ende seines ersten Lebensjahres das Gehen lernt. Plötzlich macht es den ersten Schritt und dann zwei und vielleicht am gleichen Tag sogar schon drei. Dabei stürzt es, einer Studie aus New York zufolge, in den ersten Wochen durchschnittlich zwar mehr als 15 Mal pro Stunde, aber die kleinen Hosenscheißer rappeln sich immer wieder auf. Streng genommen sind die Kinder eben keine Hosenscheißer, sondern sehr mutig. Das erhebende Gefühl, endlich selbstständig gehen zu können, ist stärker als jeder zwischenzeitliche Misserfolg. Natürlich beginnt der erste Schritt noch mit viel Unsicherheit, aber jeder weitere Schritt ist schon ein kleines bisschen stabiler und spornt sie an für den nächsten. So machen die Kleinen in ihren noch jungen Jahren eine der wichtigsten Erfahrungen des Lebens überhaupt. Ich bin nicht mehr vollständig abhängig, sondern kann mich selbst lenken, zumindest in gewissen Grenzen. Ich kann hier hingehen oder dorthin, es steht mir frei. Für die Eltern beginnt zwar damit eine sehr stressige Phase, aber für das Kind ist es eines der wunderschönsten Glückszustände überhaupt. Und mit jedem Üben merkt das Kind, ich werde dabei schneller, sicherer und besser. Schritt für Schritt. Hier sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Diese kindliche Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten ist, Achtung, kein kognitiver Prozess. Möglicherweise ahnt das Kind nach dem ersten Schritt zwar, dass es irgendwas Cooles gemacht haben muss, denn Mama strahlt wie ein Honigkuchenpferd und Papa lädt ein Video nach dem anderen auf Instagram hoch. Aber davon mal abgesehen, versteht das Kind in dem Alter natürlich noch nicht, was da gerade vor sich geht. Das winzig kleine Denkzentrum ist keine Voraussetzung, dass es sich bereits sehr stolz fühlt und dass es extrem motiviert ist, beim nächsten Mal noch ein kleines bisschen weiter voranzukommen. In einem Satz, es ist nicht das Denken, sondern das Machen, das beim Menschen die Zuversicht erzeugt. Und zwar in jedem Alter. Das ist ein super wichtiger Aspekt, denn im Alltag unseres Erwachsenen-Daseins glauben wir immer, unsere Zuversicht hänge vom richtigen Mindset ab oder von vielen klugen Gedanken, die wir uns machen. Pustekuchen. Auch im späteren Leben sind es, genau wie beim Kind, Erfahrungen des erfolgreichen Machens, die uns leise zuflüstern, siehst du, du hast es geschafft. Und es war letzten Endes doch gar nicht so schlimm. es geht doch weiter so. Aus diesem Grund macht Denken allein auch nicht besonders zuversichtlich, solange es nicht an Handeln gekoppelt ist. Glauben Sie mir, es bringt überhaupt nichts, sich einen Kalender mit positiven, selbstbeweihräuchernden Mantras an die Wand zu nageln, wenn man ansonsten passiv bleibt und abwartet. Menschen, die hoffen, aber nicht handeln, werden über kurz oder lang sehr unglücklich. Vielleicht waren daher viele Philosophen auch so niedergedrückter Stimmung. Ich weiß es nicht. Als Zeugen der Anklage möchte ich die beiden Herren Nietzsche und Schopenhauer anführen. Beides brillante Denker, aber sturzdepressiv. Falls Sie selbst gerade in einer persönlichen Krise stecken, ist ebenfalls das aktive Handeln entscheidend, um wieder rauszukommen. Gemeint ist natürlich nicht, irgendein Schmarrn zu machen im Sinne eines kopflosen Aktionismus, sondern dass man in einer schwierigen und belastenden Situation aktiv wird, um das Problem zu lösen oder zumindest etwas zu verkleinern, also um das Leiden etwas abzuschwächen oder um ganz bewusst auf eine Entdeckungsreise zu etwas Neuem zu gehen, das unserem Leben mit etwas Glück eine ungeahnte, spannende Wendung schenkt. Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Menschen litten nachweislich viel weniger unter dem leidigen Lockdown während der Covid-19-Pandemie, wenn sie während der vielen Zeit zu Hause beispielsweise ein neues Hobby fanden, für das sie vorher nie Zeit hatten und in dem sie aufgingen. Wenn sie statt zu lamentieren, zu wehklagen oder zu grübeln etwas machten, befreiten sie sich aus der Hilflosigkeit. Aus dem gleichen Grund schaut auch ein Gefängnisinsasse, das ist übrigens mal durch eine Studie gezeigt worden, ebenfalls viel zuversichtlicher in seine Zukunft, wenn er in seiner Zelle die Zeit für etwas nutzt, beispielsweise um ein Buch zu schreiben. Es macht seine Haft natürlich nicht kürzer, aber er wird auf diese Weise aktiv und gewinnt dem Umstand der Inhaftierung etwas Produktives und damit etwas Sinnvolles ab. Schlussendlich blickt sogar ein Rollstuhlfahrer, der beispielsweise wegen einem schweren Verkehrsunfall querschnittsgelähmt ist, viel positiver nach vorne, wenn er Anschluss an Gleichgesinnte erhält, mit denen er beispielsweise zusammen Musik macht oder auf Reisen geht. Es bleibt natürlich ohne jeden Zweifel ein schweres Handicap und der Verlust der Gehfähigkeit wird vermutlich auch immer wieder Tränen verursachen. Aber die Erfahrung, dass jeder tragische Umstand auch neue Türen öffnet, taucht die Zukunft von Menschen in Zuversicht. Falls auch Ihnen aktuell irgendetwas bevorsteht, was Ihnen Kopfzerbrechen macht oder schlaflose Nächte bereitet, fragen Sie sich nicht, wie konnte es so weit kommen oder womit habe ich das verdient oder wer hat mir das angetan? Viel wichtiger wäre stattdessen die Frage, was kann ich jetzt tun? Was mache ich, um es so gut wie möglich zu gestalten? Das erzeugt Zuversicht. Für alles das brauchen Sie übrigens keine riesigen Sprünge machen. Aus der Therapieforschung wissen wir nämlich, dass auch kleine Schritte äußerst wirksam sind, um sich aus der Hilflosigkeit des Ausgeliefertseins zu befreien. Zuversicht stellt sich nämlich nicht erst ein, wenn wir mit einem gewaltigen Befreiungsschlag ein Problem komplett beseitigt haben, sondern bereits dann, wenn wir ins Handeln kommen, selbst wenn es anfangs nur ein paar unbeholfene Schritte in die richtige Richtung sind. Erinnern sich an das Kind im 12. Lebensmonat. Ich habe etwas wirklich Schönes für Sie an dieser Stelle. Eine Patientin gab mir mal einen Text, den sie von ihrer Mutter und diese wiederum von ihrer Mutter bekommen hatte. Es ist also schon ein sehr alter Text und ich glaube, mittlerweile finden sich sogar die ein oder anderen Versionen davon im Internet. Ich lese diese Zeilen jetzt einfach mal vor. Ich muss dafür ablesen. Sie lauten wie folgt. Wenn die Zeiten schwierig sind, gehe immer in kleinen Schritten. Tu, was du tun musst, aber tu es langsam. Denk nicht an das, was in Zukunft alles Schlimmes passieren könnte. Bleib bei dir, räum auf, schreibe einen Brief, koch eine Suppe. So kommst du vorwärts, Schritt für Schritt. Lege dann eine Pause ein, komme zur Ruhe, schätze dich selbst, mache dann wieder den nächsten Schritt und noch einen. Du wirst es kaum bemerken, aber so steigt die Zahl deiner Schritte. Und die Zeit wird kommen, in der du die Zukunft erreichst ohne zu weinen. Diese rührende Empfehlung auf einem winzig kleinen Zettel erinnert uns an etwas, das ich für das Leben als sehr hilfreich erachte. Wenn wir vor lauter Problemen und Sorgen nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dann gibt uns am allerbesten das Orientierung, was wir in diesem Augenblick vor uns sehen und gestalten können. Und falls uns das Leben gerade den Boden unter den Füßen weggezogen hat, gewinnen wir auf diese Weise mit jedem kleinen Schritt, den wir machen, wieder etwas Halt. In der Antike nutzten die Römer hierfür den wunderbaren Spruch Festina Lente. Übersetzt heißt das so viel wie tue etwas, also sei aktiv, aber in Ruhe. Diese kluge Lebensweisheit habe ich mal auf einer alten Tonscherbe entdeckt, die einen Hasen zeigte, dessen Hinterkörper in einem Schneckenhaus versteckt war. Der Hase selbst stand also für die Bewegung, für die Aktivität und die Schnecke für die Ruhe. Bleiben Sie also in einem Festina-Lente-Modus, in ruhiger Bewegung sozusagen, und machen Sie Schritt für Schritt weiter. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten. Sie werden sehen, die Zuversicht wird sich schnell zu Ihnen gesellen und Sie auf Ihrem Weg begleiten. Die Begriffe Zuversicht und Hoffnung werden heutzutage oft nur schlecht voneinander abgegrenzt. Das hat leider mittlerweile dazu geführt, dass sich die Art und Weise, wie wir heute über Zuversicht sprechen, stark gewandelt hat. Heute ist anscheinend nicht mehr der Einzelne für sie verantwortlich. Stattdessen muss die Politik Zuversicht erzeugen oder die Wissenschaft oder hin und wieder sogar noch Gott. Aber Zuversicht kann nie im Außen gewonnen werden, sondern entsteht immer im Inneren. Natürlich kann ein positives Umfeld die Zuversicht etwas fördern, aber vollständig erzeugen kann es sie nicht. Zuversicht hat mit dem Glauben an und dem Vertrauen in uns selbst zu tun, und zwar weitgehend unabhängig davon, was sich gerade in der Welt ereignet oder welches Schicksal sich in der Zukunft erfüllt. Hierzu gibt es eine alte Geschichte, die all das bisher Gesagte auf eine wunderschöne Weise zusammenfasst. Wir erzählen sie uns heute leider nur noch selten. Aber an dieser Stelle, finde ich, lohnt es sich, sie sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ein kleines Mädchen reist in Begleitung eines Blechroboters, einer Vogelscheuche und eines Löwen durch ein Land, um einen mächtigen Magier zu finden. Sie hofft, dass er alle ihre Probleme lösen kann. Auch ihre Wegbegleiter versprechen sich von dem Magier Hilfe. Der Blechroboter beispielsweise hätte gern ein Herz statt nur Metallteile in seiner Brust. Die Vogelscheuche hätte gerne einen Verstand statt nur Stroh im Kopf. Und der Löwe hätte gerne mehr Mut, statt sich immerzu ängstlich zu fühlen. Und so wandern sie gemeinsam kilometerweit über eine Backsteinstraße aus gelben Steinen, und sie hoffen auf das Schloss mit dem Magier irgendwo in weiter Ferne. Während ihrer Reise bewältigen sie große Herausforderungen, beispielsweise im Land der Munchkins, in der Smaragdstadt und im Palast der bösen Hexe des Westens. Bei ihren Abenteuern handeln sie mit überraschend viel Herz, Verstand und Mut. Als sie dann irgendwann endlich den vermeintlichen Magier erreicht haben, entpuppt sich dieser als Schwindler. Er ist ein einfacher Jahrmarkt-Gaukler, den gar keiner ihrer Wünsche erfüllen kann. Aber mit seiner Hilfe erkennen sie, dass sie durch die Reise mittlerweile längst über alle gewünschten Eigenschaften verfügen, denn sie haben ihr Herz, ihren Verstand und ihren Mut auf ihrem gemeinsamen Weg bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt. Alles, was sie sich für ihre Zukunft erhofften, hatten sie im Leben längst in sich entwickelt, Schritt für Schritt. Das ist die Zusammenfassung der wunderschönen Geschichte Der Zauberer von Oz. Und sie zeigt uns, dass es viel Grund für Zuversicht gibt, denn das meiste, um unsere Zukunft zu gestalten, tragen wir längst in uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, während wir auf dieser Backsteinstraße reisen, blicken wir doch kurz gemeinsam zurück und schauen uns an, was wir auf dem Weg bereits alles erlebt haben, welche Lebenserfahrungen wir bereits gemacht haben. Auch das kann helfen, Zuversicht für den weiteren Weg zu entwickeln. Denken Sie beispielsweise an ein paar klassische Meilensteine in Ihrem Leben, vor denen Sie damals, wenn Sie ehrlich sind, einigermaßen ängstlich erschauderten, sei es die Fahrprüfung, das mündliche Abschlussexamen, der allererste Arbeitstag, der Wohnungsauszug nach einer Trennung, vielleicht eine schwere medizinische Operation oder der dreiwöchige Besuch der Schwiegereltern. Oh Gott! Im Nachhinein erkennen wir sehr häufig, dass all das halb so wild war. Stimmt's? Entweder, weil sich die Dinge gar nicht so ganz schlimm entwickelten wie befürchtet, oder weil man die Probleme Kraft seiner Fähigkeiten aus dem Weg schaffte, oder weil man sich irgendwie damit arrangieren konnte, wenn mal was so richtig schön in die Hose ging. Denken Sie an Zuversicht im Gehirn. Positive Erfahrungen, die wir uns ins Gedächtnis rufen, helfen beim Handeln in der Zukunft. Und deshalb kann ein kurzer Blick nach hinten helfen, mutiger nach vorne zu schauen. Möglicherweise werden Ihnen beim Blick in die Vergangenheit zunächst ein paar Misserfolge und Rückschläge in den Sinn kommen, natürlich. Aber schauen Sie einfach an ihnen vorbei, auf den ungleich größeren Teil dahinter. Und Sie werden erkennen, dass Ihnen im Leben viel mehr gelungen ist, als Ihnen misslungen ist. Falls Sie aktuell vor einem beruflichen oder privaten Problem stehen, blicken Sie deshalb kurz zurück, wie Sie in der Vergangenheit ein ganz ähnliches Problem erfolgreich gelöst haben. Und stellen Sie sich dabei die folgenden drei Fragen. Erstens, welche Ihrer Eigenschaften oder Stärken haben Ihnen damals bereits hilfreich zur Seite gestanden? Zweitens, welche Unterstützung haben Sie durch Ihre Freunde, Ihre Verwandte oder Ihre Partner erfahren? Falls Sie mehrere gleichzeitig haben, wählen Sie bitte einen aus. Und drittens, zum Schluss, welche glücklichen Zufälle haben sich in der schwierigen Lebensphase ereignet? Anders ausgedrückt, welche überraschenden Türen gingen plötzlich vor Ihrer Nase auf, die andernfalls möglicherweise sogar verschlossen geblieben wären? Bei all dem geht es nicht darum, sich krampfhaft einzureden, dass alles im Leben ein Klacks ist. Natürlich ist es das nicht. Das Leben führt uns immer wieder durch tiefe Täler und leider lassen sich auch nicht immer alle Probleme einfach so lösen. Aber wir sind in deutlich mehr Situationen handlungsfähig, als wir hilflos und ohnmächtig sind. Und der springende Punkt ist dabei, Ihre Fähigkeiten, sich kreativ etwas einfallen zu lassen, die Unterstützung durch Menschen, die Sie lieben und nicht zuletzt die glücklichen Zufälle, die sich immer wieder überraschend im Leben ergeben. All das sind allesamt keine einmaligen Geschehnisse. Sie haben diese Ressourcen in Ihrer Vergangenheit schon oft genutzt und Sie dürfen auch in Zukunft wieder mit ihnen rechnen und auf sie vertrauen. Kurz nach hinten zu blicken heißt also nicht rückwärts gerichtet zu denken, sondern es bedeutet anschließend sicherer nach vorne zu gelangen. Eigentlich ist es ein bisschen so wie beim Autofahren. Wenn Sie aus einer Parktasche ausparken, schauen Sie ja zu Beginn auch kurz in den Rückspiegel oder zumindest über die Schulter schnell nach hinten, um anschließend unfallfrei losfahren zu können. Und genauso ist es im Leben auch. Ein kurzer Blick zurück kann sehr hilfreich sein, um im Anschluss umso besser nach vorne zu kommen. Ich möchte den Aspekt der Zuversicht noch auf eine gesellschaftliche Ebene heben, weil ich den Eindruck habe, dass wir kollektiv zurzeit wenig positiv und mutig nach vorne schauen. In der Ausgabe des englischen Wirtschaftsmagazins The Economist aus dem August des Jahres 2023 ist Deutschland in Form eines Ampelmännchens dargestellt, das an einem Tropf hängt. Vielleicht haben Sie es irgendwo gesehen oder gelesen. Das eigentlich Traurige an dem britischen Narrativ des angeblich so kranken Deutschland ist, dass wir selbst es am allermeisten bemühen. Der britische Zeitungstitel wurde in Deutschland öfter gezeigt als in England selbst. Die großen Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, sind es nicht, die uns krank machen. Was uns krank macht, ist die pessimistische Einstellung und die Angst vor einer bedrohlichen Zukunft, die wir uns derzeit gegenseitig einreden. Auch hier lohnt es sich, wie ich finde, dass wir uns unsere Stärken ins Gedächtnis rufen, unsere Fähigkeiten, Probleme zu lösen, wie es unser Land, ich glaube, kein anderes in Europa, immer wieder geschafft hat. blicken wir auch hier gemeinsam kurz in den Rückspiegel. Im Jahr 1999 bezeichnete übrigens das gleiche Wirtschaftsmagazin Deutschland schon einmal als Krankenmann Europas. Es war praktisch die gleiche Titelseite und sogar ein ähnliches Ampelmännchen. Damals waren es die Kosten der Wiedervereinigung, die stark gestiegenen Sozialausgaben und der schwer zugängliche Arbeitsmarkt. Alles Dinge, die uns wirtschaftlich damals schwer zugesetzt hatten. Aber in den Jahren danach kam unser Land wieder zu Kräften. Und zwar, weil wir miteinander Lösungen für die Probleme fanden, wie es immer der Fall war, auch wenn sie in demokratisch zähen Prozessen oft schwer errungen werden mussten. Vergessen wir also nicht, wie leistungsfähig und wie innovativ unser Land ist und was wir alle zusammen schaffen können, wenn wir wollen bzw. müssen. Und wissen Sie was? Ich halte es für wichtig, sich klarzumachen, dass das an uns liegt. Es gibt nämlich keine plötzlichen Problemlösungen, weil es zum Masterplan natürlicher Evolution gehört oder der liebe Gott es so vorgesehen hat, sondern weil wir es sind, die unsere Welt jeden Tag Schritt für Schritt ein bisschen besser machen. Weil wir als Menschen in das Gelingen verliebt sind und uns nichts so sehr anspornt, wie Dinge zu verbessern, Schritt für Schritt. Vielleicht wäre es daher für uns als Gesellschaft ganz gut, wenn wir ab und zu mal in den Rückspiegel schauen würden, um auf der Backsteinstraße in unsere Zukunft nicht die Orientierung und vor allen Dingen nicht die Zuversicht zu verlieren. Der Schriftsteller Oscar Wilde sagte einmal, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Natürlich enden nicht alle Geschichten immer gut, aber so war das Bonmot auch nicht gemeint. Es geht um was anderes. Und zwar darum, dass die meisten Geschichten nicht so schlimm enden, wie sie ständig erzählt werden. In der Regel werden heute Dramen medial heraufbeschworen, erzählerisch kurz angerissen und dann aber völlig offen gelassen. Wir lesen tagtäglich auf Seite 1, welche schlimmen Übel weltweit passieren. Aber die andere Hälfte der Geschichte, die der Verbesserung, der Überwindung und der Bewältigung, steht allenfalls irgendwo auf Seite 17. Dadurch entgeht unsere Aufmerksamkeit meist das Ende der Geschichte. Die guten Wendungen wären aber wichtig, damit die Geschichten vollständig werden und wir sie besser einordnen können. Gott sei Dank gibt es positive Wendungen halb erzählter Geschichten. Eine aktuelle würde ich Ihnen gerne noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Wie Sie sich erinnern, besprach im November des letzten Jahres ein geladener Kreis ultrarechter Spinner die sogenannte Remigration tausender Menschen aus unserem Land und ähnliche abstruse Ideen. Nur wenige Tage später kam es landesweit zu zig Demonstrationen tausender Menschen gegen rechtsradikales und rechtsextremes Gedankengut. Die Demonstranten, die sich in vielen Städten friedlich zu den Grundfesten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekannten und miteinander solidarisierten, signalisierten glasklar, die Mehrheit ist die Mitte. Das hat die Geschichte auf eine gute Weise weitererzählt und ihr eine wichtige Wendung gegeben, die heilsam war für unser Volksempfinden. Es hat vielen Menschen nämlich rückversichert, nach wie vor in einem Land zu leben, das eben nicht überwiegend von Nazis bevölkert wird, so wie es gerne medial suggeriert wird. Das alles löst das Problem mit rechtsradikal denkenden Menschen natürlich nicht, aber es hat Zuversicht erzeugt, dass in unserem Land nichts verloren ist. Und genau das kann immens motivieren, sich zu beteiligen und gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten. Wechseln wir hierfür gerne zum Klimaschutz. Eine hochinteressante Studie hierzu veröffentlichte kürzlich eine Arbeitsgruppe der University of Indiana, bei der die Forscher knapp 5000 Probanden in verschiedene institutionelle Einrichtungen schickten, also zum Beispiel Tierparks, Meeresaquarien und so weiter, in denen sie etwas über Klimawandel und Naturschutz lernen sollten. Danach werteten sie die emotionalen Reaktionen der Teilnehmer aus und prüften ihre Motivation, sich für Klimaschutz einzusetzen. Es zeigte sich ein großer Zusammenhang zwischen den Gefühlen und dem anschließenden Engagement, aber Achtung, anders als man vielleicht zunächst annehmen möchte. Zunächst war wenig erstaunlich, dass ein allgemeines Desinteresse kaum motivierte. Erstaunlicher aber war, dass auch Angst und Hilflosigkeit kaum motivierte. Das einzige Gefühl, das Probanden danach wirklich aktiv werden ließ, also sei es nachhaltiger zu leben, Geld zu spenden oder zu demonstrieren, war, tada, Zuversicht. Und zuversichtlich wiederum fühlten sich die Probanden dann, wenn sie erfuhren, was politisch bereits erreicht worden war beim Klimaschutz. Wenn sie erfuhren, was sich verbessert hatte. Wenn sie erfuhren, dass man auf dem richtigen Weg war. Und genau deswegen sollten und müssen wir Geschichten zukünftig vollständiger erzählen und nicht nur jeden Tag eine neue Katastrophe aufreißen in der Hoffnung, die Menschen laufen anschließend hoch motiviert durch die Welt und engagieren sich. Von wegen. Das Drama motiviert nicht. Stattdessen führt es leider zur Abkehr, zum Rückzug und im schlimmsten Fall zur Verweigerung. Für gute Geschichten müssen wir keine Märchen erzählen, denn es ereignet sich tagtäglich Gutes. Wir müssen also nichts erfinden oder lügen. Es steht in den Zeitungen nur weiter hinten, weil sich's medial nicht so gut verkaufen lässt. Daher übersehen wir es im Alltag. Wir erfahren es schlichtweg nicht. Also erzählen wir uns das Gute doch am besten selbst. Lassen uns hierfür gerne nochmal ganz kurz beim Klimaschutz bleiben. Wir haben Kohlendioxid eingespart. Und zwar eine Menge. Schauen Sie sich beispielsweise die aktuellen Daten des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz an. Den Zahlen ist eindeutig zu entnehmen, dass wir seit den 1990er Jahren trotz einer Verdopplung unserer Wirtschaftsleistung den CO2-Ausstoß um mehr als 40% reduziert haben. Das ist toll. Weiter so, Deutschland. Schritt für Schritt. Natürlich könnten wir, möglicherweise müssten wir auch die Geschwindigkeit noch etwas erhöhen, aber das ist hier jetzt nicht der entscheidende Punkt. Mir geht es um die Psychologie dahinter. Für die Entstehung von Zuversicht ist es wichtig, sich klar zu machen und es auch so zu kommunizieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir in Zukunft möglichst viele Menschen, im besten Fall natürlich alle, auf dem Weg der ökologischen Transformation mitnehmen möchten, dann dürfen und sollten wir uns diesen Teil der Geschichte unbedingt erzählen und unsere Kommunikation nicht ausschließlich auf das Nicht-Erreichte und das Drohende beschränken. Die gegangenen Schritte der letzten Jahre weisen klar in die richtige Richtung. Seien wir also stolz auf das, was wir schon geschafft haben, auch wenn es noch weitere Anstrengungen in Zukunft bedarf, ohne jede Frage. Sie fragen sich jetzt bestimmt, woher nimmt der Typ eigentlich seinen Optimismus? Ich gebe zu, als Psychiater hätte ich einen recht niederschwelligen Zugang zu stimmungsaufhellenden Substanzen, aber ich sage Ihnen den folgenden Satz jetzt völlig medikamentenfrei. Ich bin überzeugt davon, wenn wir alle gemeinsam unsere Reise in die Zukunft mit etwas weniger Drama fortsetzten, würden uns dabei unsere Stärken und Fähigkeiten bewusst. Erinnerten uns gelegentlich unsere Erfolge in der Vergangenheit und würden uns vor allem immer wieder die guten Geschichten des Gelingens erzählen. Entstünde vielleicht aus unserer German Angst eine German Zuversicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir am Schluss noch einmal auf uns selbst zurück. Lassen Sie sich durch Zukunftssorgen nicht lähmen, sondern bleiben Sie in ruhiger Bewegung, festina lente. Sie dürfen darauf vertrauen, dass alle Ihre Stärken und Fähigkeiten, die Sie schon in der Vergangenheit auf Ihrem Weg begleiteten, auch in Zukunft an Ihrer Seite sein werden. Für Zuversicht bedarf es keinen zweifelhaften Zauberer irgendwo in Oz, sondern Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit, egal wie klein die Schritte sind, die wir dabei machen. Auf einem Metallschild in einem Hotel las ich neulich einen schönen Satz. Normalerweise sind mir solche Sprüche ehrlich gesagt etwas zu schnulzig, aber diesen fand ich sehr smart. Und am Schluss dieser Folge passt er, wie ich finde, fantastisch. Ich brauche diesen Satz auch nicht weiter kommentieren, denn er steht für sich. Und wenn Sie erlauben, würde ich diese Folge gerne mit ihm ausklingen lassen. Er lautet: Ein Vogel hat keine Angst davor, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Aber nicht deswegen, weil er dem Ast vertraut, sondern den eigenen Flügeln.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.